Herzlich willkommen zur 12. Sonderfolge des Sneakpods. Wir besprechen heute den Start des ESA-Satelliten Sentinel-3B, denn Christoph war vor Ort bei der ESA. Hier ist Christoph.
Hallo.
Und neben ihm in der Leitung, das ist Robert.
Hallo, ich war nicht vor Ort, ich saß auf der Rakete. Nein.
Oh Gott, ja.
Und Stefan Giesbert führt heute durch die Sendung.
Das ist richtig, hallo. Die ESA.
Ja.
Wie bist du da hingekommen? Also ja, mit dem Auto. Okay.
Ja, nicht sehr weit hatte ich es, da es ja in Darmstadt ist.
Ja.
Und deswegen war ich einer derer, die die kürzeste Anreise hatten.
Das ging mir damals ja auch so.
Es war tatsächlich auch jemand aus Darmstadt da und jemand aus, ich glaube, Oberroden. Also ich war, glaube ich, nur der drittnächste oder viertnächste.
Okay. Nee, aber was muss man tun, damit man, also unsere Hörer denken sich jetzt, ach so, liebe Hörer, heute geht's nicht um Filme, heute geht's die ganze Zeit nur um Raketen. Also wer Filme hören möchte und keine Lust hat auf Weltraumfahrt, nächste Woche kommt wieder eine Sendung.
Ja. Ja, aufmerksam geworden bin ich durch dich darauf, wie unsere aufmerksamen Hörer sich ja vielleicht noch erinnern, hast du auch schon so ein Sentinel-Event hinter dir?
Mhm.
Kann auch durchaus sein, dass wir da heute einiges erzählen werden, was wir da schon oder was du da schon erzählt hast. Denn ich glaube, die ähneln sich, diese Sentinel-Events. Ja, und du hast mich darauf aufmerksam gemacht und gesagt, hier ist wieder so ein Event, war super geil, bewirb dich da. Und dann bewirbt man sich da. Ganz kurz, also auf einem, gibt's so ein Internet Sheet, wo man eintragen muss, warum man da gerne teilnehmen will und wer man ist und was man so macht und welche Social-Media-Kanäle einem zur Verfügung stehen. Denn der Event steht so unter dem Vorzeichen irgendwie die Social-Media-Abteilung dieser Unternehmung. Also wir waren die Social-Media-Gruppe. Ja, und dann kriegst du halt irgendwann gesagt, also relativ schnell, das geht innerhalb von einer Woche oder so, kriegst du halt gesagt so, ja, du bist dabei oder eben du bist nicht dabei und bist jetzt auf der Warteliste. Und da habe ich einfach Glück gehabt oder, keine Ahnung, die richtigen Keywords getroffen, weiß ich nicht. Oder genug Follower gehabt, ich weiß es wirklich nicht.
Muss relevant genug sein, ja.
Du hattest, ich weiß es nicht.
Pech diesmal, Bob, gell?
Ja, ich habe es auch versucht, aber Christoph hat mich ausgestochen, eiskalt.
ich weiß nicht, woran.
Er hat halt, du hast halt ein Ferengi als Bild in deinem
Twitter, genau.
Und insofern bist du halt mehr Space als ich.
Ich habe auch in der Bewerbung habe ich da auch gedacht, na, was soll's? Ich halte da nichts damit hinterm Berg. Ich habe denen gesagt, ich bin Tracky und Geowissenschaftler. Das kann schon auch sein, dass das was ausgemacht hat, weiß ich nicht. Denn diese Mission ist ja schon eine geowissenschaftliche. Und ja, hatte da Glück. Er war übrigens auch nicht der einzige Trekkie. Es war auch, also in der Vorstellung habe ich auch gesagt, dass ich Trekkie bin. Es haben auch noch mehrere andere dann auch sich geoutet. Und die eine hatte auch eine Uniform an. Also
das Foto, hattest du ja geschickt. Krass.
Ja, war echt krass.
Das fanden die ESA-Leute auch
sehr
super,
gut.
Oder?
Ja, fand ich super. Also das, die hat bei der Führung dann bei jeder, also bei jedem, wo wir waren, der uns einen Vortrag gehalten hat, hat sie immer am Ende noch ein Kompliment bekommen von denen. Und ja, ich dachte mir so, okay, die ESA ist so neben einer Star Trek Convention wahrscheinlich der einzige Ort, wo man so eine Star Trek Uniform tragen kann, wenn man sie tragen kann, und man irgendwie nicht deplatziert auffällt. Also die war überhaupt nicht deplatziert mit der Uniform. Wo im ersten Moment habe ich gedacht, wow, mutig. Und dann mit der Zeit habe ich gemerkt so, ey, Moment, wir sind alle falsch gekleidet, nicht sie.
Ja, ja, das ist halt schon geil.
Ja, ja, weil das sind halt, also diese ESA besteht halt, also jedenfalls die ich kennengelernt habe, aus Space Nerds. Und das sind halt, da hängt überall Han Solo und Star Trek an den Wänden, gell? Von hochoffiziellen, ernsthaften Control Rooms. Egal, ja?
Ja.
Star Trek ist da überall. Ja. Ist echt super.
Das ist echt krass. Ja, also das ist schon eine schöne Umgebung da auch.
Und die sind halt auch total nett. Also man fühlt sich da sofort gut aufgehoben. Vom ersten Augenblick an. Also ich habe an der Pforte direkt den Leiter von diesem von dem Social Media Event im Endeffekt, den Daniel Schucker, ich weiß nicht, wie sich sein Name spricht, oder Skucker, oder ich glaube auch Schucker, getroffen, der mich und dann noch drei andere gleich unter seine Fittiche genommen hat und an die richtige Stelle geführt hat. Und ich war schon, muss ich sagen, vom ersten Augenblick an einerseits gut aufgenommen, andererseits aber auch ein bisschen erschlagen. Also der hat mich dann gleich gefragt, so, ja und, nutzt du Twitter, nutzt du Facebook? Und ich so, ja. Und dann so, okay, in diesem Moment hätte ich jetzt gerade Werbung für mich machen können. Ja, hat nicht geklappt.
So, egal.
Gab es noch mehrere Situationen, wo ich so, also ist schon, ja, sind viele Eindrücke, dann ist alles auf Englisch, das ist schon auch, muss man sich erstmal dran gewöhnen, selbst wenn man Englisch spricht, dann halt auch Englisch mit ganz verschiedenen Akzenten, weil da halt, also der ist auch kein Muttersprachler Englisch, aber ich weiß nicht, wo der herkommt. Weißt du,
aber ist Italien.
Ungar oder? Nee, auch ein Italiener?
Ich meine, ja.
Boah, da hat er echt wenig Akzent. Und ja, es sprechen aber halt alle Englisch miteinander, auch Deutsche untereinander, was total strange ist. Also ich habe dann später ganz am Ende habe ich am Buffet einen getroffen, auch der hat auch irgendeine leitende Stellung, boah, ich weiß jetzt aber nicht mehr welche. Und der hat mich dann so angesprochen, so plaudernd, haben ein bisschen angestoßen und hat mich gefragt, wo ich herkomme. Und da habe ich gesagt, ja, Aschaffenburg. Und es war das einzige Mal, wo einer eben aus dem Englischen rausgefallen ist, er hat dann gemeint so, oh ja, ist auch nicht so weit weg. Ja, stimmt. Aber sonst alle immer auf Englisch. Also es war echt seltsam. Ja.
Das war bei uns auch so, dass da konsequent alle Englisch geredet haben. Wenn du natürlich in einer 1-zu-1-Situation warst mit jemandem, der Deutsch sprach, weil du irgendwie am Tisch saßt und bei den Computer reingeguckt hast, weil irgendwelche Sachen wieder hochgeladen wurden und du weißt, es ist ein Deutscher, dann redet man kurz Deutsch miteinander, aber sonst... Sobald
also hatte ich
nicht, einer dazu das, kam, Englisch.
Ja, nee, aber selbst in so 1-zu-1-Situationen war es zum Teil so, dass die Leute miteinander auf Englisch gesprochen haben. Also ich wusste dann zum Teil auch gar nicht mehr. Selbst aus unserer Gruppe waren welche, wo ich dachte, war das nicht ein Deutscher? Ich weiß es gar nicht mehr. Das war ganz komisch.
Ja, das ist krass. Das heißt, ihr seid da angekommen, dann in dem Raum ist ja erstmal so eine komische Stimmung, ein paar Leute kennen sich irgendwie, weil die schon bei anderen Events waren oder so und der Rest
also,
kennt sich halt nicht so richtig. Also sowas bei uns
das, euch auch. Das war nicht stark zu merken, weil wir sind erstmal in diesen Besprechungsraum, Vorführraum gekommen, wo so ganz viele große Monitore stehen und so, ein Plenum im Endeffekt. Und da haben wir dann im Endeffekt Videos gezeigt bekommen also hauptsächlich Interviews von den leitenden Personen und aber auch so ein bisschen Wissenschaftshintergrund so passend zur Mission. Und das war zwar nicht so eindeutig zu merken, aber es war natürlich schon so, das ist einfach die Warteschleife. Ja? Also wir, weil halt noch nicht alle da sind, schauen wir uns halt jetzt interessante Sachen da an, damit wir uns nicht langweilen. Weil auch nicht klar gesagt wurde, wann es anfängt. Das war ein bisschen lustig. Es stand in der Einladung, wir müssen bis 11.30 Uhr da sein. Stand aber nicht ab wann.
Ach so.
Da stand nicht, dass wir um 9 da sein können oder um 6:30 Uhr morgens. Stand nur, wir müssen bis halb 11 oder halb 12. Nee, halb 12. Bis 11.30 Uhr, genau. Ja. Müssen wir da sein. Ich war um 10:50 Uhr da. Da waren aber schon ein Haufen Leute auch da. Also es war
so. Wie groß war eure Gruppe?
Ich glaube, wir waren 20.
Oh, das geht ja.
Also relativ kleine Gruppe, genau. Ja, dann haben wir uns das angehört und wurden begrüßt. Und dann wurden wir in die, nicht in die Kantine, sondern ins Restaurant, was über der Kantine ist, geführt.
Ach so, die Begrüßung, ja? Das war das, was du im Vorgespräch als Briefing bezeichnet hast.
Ja, genau, so ein richtiges Briefing war es nicht. Es war, also, ja, das ist Problem, ist ein bisschen problematisch, weil es sind echt viele Eindrücke an dem Tag und ich habe daran nur noch so vage Erinnerung. Aber ich meine, es war so, ja, es war eigentlich, war es nur eine Begrüßung eigentlich. Also ja, es war nicht viel.
Der Daniel und den, so, hallo, herzlich genau. Willkommen, das, hier sind die Klos und da gibt's was zu essen und so weiter. Ja.
Ja, nicht mal. Nee, nicht mal.
Okay.
Weil es wurde uns einfach nur gesagt, so, ja, okay, jetzt schön, dass ihr da seid, jetzt geht's los. Und wir sind dann eben rüber, weil es eben auch Mittagszeit war, gell? Wir haben uns ja um 11:30 getroffen, sind wir dann rüber ins Restaurant und sollten es dann erstmal.
Bevor du übers Essen intensiv sprechen willst.
Ah ja, gute Idee.
Wollen wir ja nicht unsere traditionellen, also ein paar traditionelle Rituale können wir ja dann doch nicht auslassen. Es ist Zeit für die Droge der Wahl. Die regelmäßigen Sneakpot-Hörer, die jetzt nicht nur für die ESA-Folge eingeschaltet haben, kennen das. Wir sprechen kurz über ein Getränk, das jeder sich macht oder gemacht hat, bevor die Sendung losgeht. Und dann geht's weiter. Damit ihr auch wisst, an was wir uns gerade betrinken. Also, ja. Was ist es, die Herren?
Ich trinke Armagnac XO von Clé de Duc.
Oh.
Ich trinke einen blauen Zweigelt aus dem Jahre 2016 von der Weinmanufaktur aus Krems in Österreich.
Ach je. Ich mache mir einen Negroni. Nein, ich mache mir einen Boulevardier.
Du Oberlangweiler.
Ja.
Das ist immer dasselbe. Du sagst jedes Mal, du trinkst einen Negroni und trinkst dann Boulevardier.
Ja, wahre Geschichte.
Tja.
Also dann gab es zu essen.
Genau, dann sind wir an eine lange Tafel. Ja. Genau, war ja kurz vor 12. Sind an eine lange Tafel gesetzt worden und sollten uns dann Essen aussuchen, also beziehungsweise eine Vorspeise und eine Hauptspeise aussuchen. Und die wurde uns serviert und währenddessen sollten wir uns dann vorstellen. Reihum. Ich war dummerweise schon als Dritter dran. Wodurch ich noch nicht so eine Referenz hatte, wie lange ich sprechen soll. Und ich war auch ein bisschen, ja, ich war von der ganzen Situation den ganzen Tag über ziemlich geplättet und habe eigentlich ziemlich wenig gesagt. Ich habe nur so, wer ich bin, wo ich herkomme, dass ich ein Geowissenschaftler oder dass ich Geologe bin und ein Trekkie. Und dass ich mich freue, hier zu sein und das mitzuerleben, so in der Art.
Okay.
Und dann habe ich erstmal so gut wie alle mit dem vulkanischen Gruß begrüßt. Das war eine Trekkie-Veranstaltung, unglaublich.
Ja.
Und ja, und dann haben reihum die Leute sich vorgestellt. Der am weitesten entfernte war einer aus Hawaii, der extra angereist war aus Hawaii am Vortag.
Krass.
Und am nächsten Tag auch wieder nach Hawaii zurückgereist. Total krass. Ja. Und sonst, also ziemlich internationale Gruppe. Briten, Holländer, zwei Amerikaner auch, Italiener relativ viele. Mhm. Ja. Und ja, dann wurden wir in zwei Gruppen eingeteilt.
Okay.
Und haben einen Tutor oder Fremdenführer bekommen.
Mhm.
Und sind dann durch die ESA Bereiche geführt worden. Das war wahrscheinlich bei euch ähnlich, nehme ich an.
Genau. Weißt du noch, wie der hieß, euer? Ja.
Also es gab einen Kanadier, den hatten wir.
Okay.
Und dann gab's der andere war, ich glaube, Amerikaner, aber irgendwie deutsch verwurzelt, also irgendwie so.
Okay.
In Kaiserslautern aufgewachsen oder irgend sowas. Nee, war glaube ich nicht Kaiserslautern. Es waren relativ, genau, es gab auch Amerikaner, die in Kaiserslautern dienen. Gab es auch mehrere.
Stimmt, da hat auch eine vorhin in der Gruppe gepostet, die irgendwie in der Schule arbeitet, glaube ich, als Lehrerin oder war.
Genau, ja, die war auch dabei.
Ja, cool. Aber Amerikaner bei der ESA? Also in Führungspositionen oder Kanadier? Naja, gut.
der war nicht in Führungsposition. Das war, da hatte man so das Gefühl, dass, ich weiß nicht, kenne die Strukturen bei der ESA nicht so genau, aber das kam mir so, wenn ich es mit der Uni vergleichen würde, war das so ein früher Postdoc. Mhm. Also der war auch so wahrscheinlich höchstens Mitte 30 und ja.
Ach so, der hat dann wahrscheinlich einfach einen Job da.
Aber genau.
Einen Job bei der ESA kriegst du doch ganz viel über Länderquoten und so ein Quatsch.
Da kriegt man so ziemlich schwierig. Geld. Muss man auch irgendwie schon in dem Bereich gedient haben oder gearbeitet haben, schon länger, irgendwie jahrelang. Und also es ist ziemlich schwierig. Die eine, die dort auch irgendeine leitende Stellung hat, boah, Mist, weiß ich jetzt gerade nicht welche, die wurde nämlich auch genau das gefragt, so, wie kommt man zu diesem Job? Die war jünger als ich. Mhm. Genau, die leitet das Sentinel-Programm, glaube ich. Ach, ich weiß nicht mehr.
Ja, genau. Ja, das ist natürlich. Also genau. Irgendwo bei Copernicus.
Ja, und die wurde eben auch gefragt. Und die hat dann auch gesagt, ja, Glück gehört halt dazu. Und ja, gut, brauchst halt die richtige Ausbildung und die brauchst auch Berufserfahrung eben, aber dann gehört schon auch Glück einfach dazu. Mhm. Und eben vielleicht auch Länderquote, das weiß ich nicht.
Auf jeden Fall. Also ist auf jeden Fall auch immer Teil. So, da müssen dann so viel aus diesen Ländern und so weiter. Ich hatte in der Sendung vor anderthalb Jahren, oder nee, vor einem Jahr, gutem Jahr, hatte ich mit dem, der uns da rumgeführt hat, ein Interview gemacht. Da erzählt er das auch nochmal. Also wer da Interesse hat, einfach nochmal in die Sendung reinhören. Das ist die Sonderfolge 11, irgendwie aus dem März.
Also was man schon, was ich angenehm fand, es hat auch eine von den Sentinels getwittert, dass eben diese ESA, die ist halt, das ist so europäische Idee. Also das ist wirklich das Herz der europäischen Idee. Das ist eben, das wird nicht dominiert von irgendeinem Land, sondern da sind halt alle dabei und man arbeitet zusammen produktiv und kommt irgendwas bei raus. Und es ist dann da egal, wo du herkommst. Also das ist schon, ja, es bisschen utopisch zum Teil, also im Sinne von einer Utopie oder halt einfach ein Fragment, wo das ganze System gut funktioniert.
Ja, und kann ich mir gut vorstellen.
Mhm. Ja, dann sind wir durch die ganze ESA Geschichte da geführt worden, haben uns ein paar Sachen, also wir wurden praktisch immer so an so Punkte geführt, wo es eben gerade irgendwie interessant für uns ist, also irgendwie Entwicklung von so Satelliten und Control Rooms, dann super spannend.
Den Gaia Space Control Room wahrscheinlich.
Genau.
Den Raum, wo später wo die ganze Sentinel-Mission läuft, alle Erdbeobachtungsmissionen laufen.
Genau.
War die auch oben in dem Raum, wo diese extraterrestrischen Missionen machen, also die Mars-Mission und wo sie die Rosetta-Mission und so gemacht haben? Das direkt daneben ist so ein Modell von einem abgestürzten Satelliten. Also da sind so Teile von einer Rakete, die leider irgendwie.
Ja, doch, das stimmt, ja, da waren wir.
Da war bei uns ein Typ, der den Vortrag gehalten hat, der hat einen Backenbart wie du.
Das war nee, cool. War nicht mehr da.
Er hatte wahrscheinlich keinen Dienst oder er hatte die Startmission. Kann natürlich auch sein.
Ja. Und wir haben halt an jeder Stelle war dann halt einer von den Technikern dort, hat dann da einen Vortrag gehalten jeweils, einen kurzen. Das war zeitlich ziemlich eng getaktet. Also unser Führer hat uns immer gesagt, so, okay, ihr habt noch 3 Minuten. Und dann wurden wir auch wirklich, also dann hieß es, dann sind wir halt gerannt danach, gell? Also,
ja, das war uns auch immer so.
Auf die Sekunde getaktet, das war echt krass.
Und weiter geht's, und weiter.
Noch eine Frage könnt ihr stellen, wir haben noch 30 Sekunden. Okay.
Ja.
Da wurde keine Zeit vertan. Und ja, die haben uns dann immer was erzählt.
Mhm.
Und durften wir Fragen stellen und was ich auch wirklich krass fand, war, wir haben am Anfang eben gefragt, ja, wie ist denn das mit Filmen und Fotos machen hier? Weil man hat ja so das Gefühl, dass das alles top secret ist, was da, nö, ist schon okay. Also vielleicht nicht direkt auf die Bildschirme, jetzt auf Einzelbildschirme draufhalten, aber grundsätzlich nur, ja, pf, ja, das sind halt Daten, gell?
Das ist krass, gell? Die sind so offen.
Und auf diesem Bildschirm ist halt auch, also da ist halt eine Unmenge an Java-Code, also für mich völlig, also ich kann mir nicht vorstellen, wie man da arbeiten kann. Ja, die sehen da irgendwas anderes drin. Ihr würdet da sicher auch irgendwas anderes drin sehen, aber ja, für mich ist halt einfach, und das, da hängt halt dann, die Leute gucken halt nicht auf ein oder auf zwei Bildschirme, sondern die sitzen halt, da sitzt halt jeder vor irgendwie 8 Bildschirmen ja. Und hinter ihm und um ihn rum sind halt noch weitere. Das ist schon ziemlich krass.
Ja, also das ist echt, wie die da arbeiten, das ist hart.
Zu den Bildschirmen war auch sehr lustig. In einem, ich glaube, das war in dem Sentinel. Warte mal. Nee, es war in einem Gaia-Kontrollraum. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich glaube, es war im Gaia-Kontrollraum. Da hat einer von uns gefragt, warum die Bildschirme alle in so einem blauen Ton sind. Mhm. Warum die so, also es ist so deutlich, es ist nicht so, wie wir das kennen vom Bildschirm, sondern es ist alles bläulich. Und er hat dann so einen Witz gemacht, ja, nee, das ist gut für die Augen. Ja, nee, Quatsch, die Bildschirme sind einfach so alt und sie sind immer an. Die sind einfach so runter, ja. Das ist so traurig eigentlich, aber das ist halt der Grund, dass die diese Farbe haben, dass sie einfach, ja gut, die leuchten halt 24 Stunden.
Die laufen durch, da wird immer gearbeitet.
Genau, ja. Sind halt immer an und sind halt nicht mehr ganz neu. Und mhm. Ja, ist halt so, einfach Alterung. Und zeigen halt auch oft fast immer das gleiche Bild, also oder die gleichen, das gleiche, ja, da läuft schon auch Windows und so, gell? Oder also irgendwas mit so Fenstern. Ich glaube, wenn man die Bildschirme mal ausschalten würde, würde man die Bilder immer noch sehen. Also
ja, klar. Ist, oder irgendwas anderes ja. Anzeigen möchte, das ist halt, brennt sich halt doch irgendwann.
Genau. Ja.
Ja.
Vielleicht können Sie ja. BER anfragen, die haben gerade für 750.000 Euro alle Bildschirme ausgetauscht, obwohl da noch nicht ein Flugzeug geflogen ist. Die waren zu lange an, da liefen zu lange die Bildschirme in der Abflugzeit.
Ja, genau. Ja.
Oh Mann. Was war ja. Dein Highlight bei der Führung?
Also bei der Führung auf dem Gelände war Space Debris für mich am interessantesten.
Ja,
das heißt Hammer. Im Endeffekt Umweltverschmutzung oder Orbitverschmutzung.
Ja.
Wir kamen da in diesen Raum, der ziemlich klein und ja unauffällig eigentlich ist. Es ist wirklich ein kleiner, schlauchiger Raum.
Ja, gell?
Auch gar nicht so vielen Bildschirmen. Da sind vielleicht 10 Bildschirme drin oder so. Ja. Und oben hingen 3 Bildschirme drüber groß, eben die nicht zum Arbeiten waren, sondern im Endeffekt nur so zur...
Ja, wahrscheinlich für zum, euch. Das ist wahrscheinlich
irgendwie zum schönen Aussehen oder sowas.
Ja.
Und da ist halt die Erde drauf und drumrum schwirrt eine Wolke, die halt wirklich wie eine Wolke aussieht, also eine Staubwolke. Und es steht jeweils dabei, wie groß die Teile sind, die man da gerade, also die überprüfen oder die überwachen Bruchteile, irgendwelche Bruchstücke, die um die Erde rumfliegen. Und da halt nicht irgendwie ein paar hundert oder ein paar tausend, sondern eben irgendwie hunderttausende Teile. Und
bis 5 Millimeter Größe.
Genau, und haben die eben immer so eingeteilt, also der Bildschirm springt dann immer so um. Ich glaube, das gibt's auch irgendwo also haben sie gesagt, gibt's auch irgendwie im Internet.
Das kann man online nachgucken, anschauen. Da muss man nur nach Space Debris auf der ESA-Seite
suchen. Also ist total lohnend, weil also da wird einem wirklich ganz anders. Wenn man da eben so sieht, so irgendwie Bruchstücke über 10 Zentimeter, ist das halt echt schon eine krasse Wolke. Ja? Und die haben mal gezeigt, was ein Bruchstück von einem Zentimeter Größe mit einem Aluminiumblock macht und haben nur mit der Hälfte der Geschwindigkeit, die da oben herrscht, den Aluminiumblock beschossen. Also das gibt halt einen riesigen Krater in diesem Block. Gell? Und diese Satelliten, die da oben sind, sind halt nicht aus irgendwie 10 Zentimeter dicken Aluminium, ne? Sondern die sind halt leicht gebaut.
Ja, die haben ja nicht mal eine Schutzhülle.
Also genau, die das heißt, die werden halt einfach zerstört. Ja. Und also wenn man diese Wolken so sieht, aus diesen hunderttausenden Teilen, dann fragt man sich, wie man da überhaupt irgendwas hochbringen kann, ohne dass es sofort wieder runterfällt oder komplett durchlöchert wird.
Ja.
Und geht ja auch manchmal schief. Also die haben ja von so einem Event erzählt 2009, wo irgendwie ein großes Teil abgeschossen wurde von irgendeinem anderen Teil. Ich glaube, es waren sogar zwei große Teile, die kollidiert sind und dabei irgendwie eine mittlere vierstellige Zahl von 9 großen Bruchstücken entstanden ist, weil das Ding halt, ja, eine Katastrophe. Ja,
ja. Und ja, einen von deren Sentinel-Satelliten hat es mal erwischt. Hat plötzlich 10% Energie verloren, weil das Solar Array getroffen war.
Ja, haben sie uns auch gezeigt.
Das haben sie uns auch erzählt, genau.
Und. Ja, und ist halt auch spannend, die überprüfen halt die Flugbahn von Satelliten und gucken halt, was dem oder wo da eine höhere Wahrscheinlichkeit besteht, dass die mit irgendwas kollidieren könnten. Mhm. Und dann wird halt zum Teil auch nachjustiert an der Flugbahn. Und zwar in der Weise, dass es dann halt danach das Ding nicht auf einem Orbit ist, wo es dann wieder ein anderes Bruchstück in der Nähe ist. Gell? Und da geht's dann so, also da stand irgendwie sowas, irgendwie so, da geht's um ganz schön nahe Vorbeiflug, also ein paar hundert Meter und so. Mhm. Also, total krass, dass sich sowas berechnen lässt mit so vielen Teilen, gell?
Ja, und sie berechnen dann am Ende doch nur Wahrscheinlichkeiten. Und wenn die Wahrscheinlichkeit über ein bestimmtes Level ist, dann leiten sie ihn um.
Genau. Das
ist krass. Ja, und bei dem ersten Sentinel-Start, da mussten sie den sofort umleiten. Weil der direkt das erste Sentinel-Ding hier oben, aber seitdem sind die Starts ja ganz stabil gewesen. Ja. Habt ihr die Rosetta auch noch gesehen oder war die schon weggeräumt?
Ist mir nicht bewusst, dass wir die gesehen haben, nee.
Okay. Und zwar sind sie nämlich gerade, hatten sie noch so die Reste von Rosetta da und ja, hier war die Rosetta, wir haben immer alle Kommandos, die wir da hingeschickt haben, haben wir erst diesem Ding hier geschickt und geguckt, was es damit macht. Das war halt eine 1:1 Kopie.
Ja. Geil.
Wart ihr auch im Kontrollraum? Seid ihr vorbeigelaufen? Also in diesem ersten?
Genau. Wir wurden am Main Control Room vorbeigeführt und durften halt reinschauen und Fotos machen und so. Da drin war natürlich schon betriebsame Vorbereitung. Und konnten also durch die Scheibe, also durch die Seitenscheibe reinschauen. Und uns wurde in Aussicht gestellt, dass einige von uns eben kurz vorm Start auch in den Kontrollraum kommen.
Spoiler, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück.
Genau. Ja.
War das bei euch auch so, dass überall an den Türen und so diese Good Luck-Nachrichten hingen?
Mhm. Ja, da gibt's eine Tür, wo die gesammelt sind. Da bin ich später dran vorbeigekommen. Ist auch da um die Ecke vom Main Control.
Christoph, denk dran, wenn wir das nächste Mal hinkommen, dann drucken wir sowas auch aus. Unterschreiben das und wünschen denen auch viel Glück. Oder meinst du, es bringt
Unglück? Müssen wir nur das Glück haben, dann da auch hinzukommen.
Ja, dann fragen wir unseren Führer, ob der uns da mal vorbeiführt. Wir haben so eine gute viel Glück-Nachricht. Dürfen wir die hinhängen?
Also, die sind da super zuvorkommend, was sowas angeht. Ich glaube, die Therese hat es auch gefragt, warum wart ihr da überhaupt? Warum durftet ihr da sein? Und die erste Reaktion darauf ist so, ja, keine Ahnung, ist mir auch nicht so ganz klar. Gut, am Ende ist es halt einfach PR, klar. Klar,
die kriegen Geld vom Staat, wir sind der Staat. Ja, dann ladet halt die ein, die es weitererzählen.
Genau. Und wie viel Impact das dann wirklich hat, keine Ahnung. Wir sind halt ein Fragment der PR.
Wir wurden auch Wissenschaftskommunikation nennen, gell?
Ich meine, ja, oder so, klar. Kann man nennen, wie man, ja.
Es wird halt mit Millionen von Steuergeldern bezahlt und oftmals hört man ja dann so vom einfachen Volk, sag ich mal jetzt ganz böswillig, was bringt uns schon die Raumfahrt, was soll das alles?
Und genau.
Da hilft halt nur Aufklärung und da muss man es halt kommunizieren.
Ja, also, was das angeht, muss ich sagen, war es auch echt spannend. Ich kriege das nicht mehr alles zusammen inhaltlich, aber so der Grundtenor war eben der, dass gerade bei diesen Sentinel-Missionen, da fallen halt unfassbar viele Daten unten raus. Und was man mit denen dann macht, das ist zum Teil beim Start der Mission noch gar nicht klar. Oder das die Verwendung, da gibt es zwar Verwendungen, die schon im Hinterkopf haben und die geplant sind, aber Zum Teil gibt es dann auch Verwendung der Daten, die beim Start noch gar nicht klar waren. Das ist halt Wissenschaft. Also die haben da zum Beispiel von, es war ja an dem Tag gerade Weltmalaria-Tag und haben sie eben erzählt, dass eben auch in der Malaria-Forschung, dass da eben irgendwelche Mückenschwärme, weil bei den, gerade bei den Sentinel-3 Satelliten, da geht es ja ganz stark um Temperaturmessungen auf der Erde. Und zwar in sehr genauem Maße. Und da kannst du halt mit, was diese Malaria- und Mückengeschichten angeht, kannst du halt mit diesen Sensordaten kannst du eben unheimlich viel anfangen. Und dient dann im Endeffekt der Medizin, gell? Oder der, ja, oder Entwicklungshilfe, wie man es nennen will. Ist eben nicht nur, ja,
Meeresforschung oder was auch immer.
Meeresforschung, genau, für manche Leute uninteressante geowissenschaftliche Forschung ist es halt nicht, sondern es ist ganz handfest zum Teil. Und da geht es halt zum Teil auch um Leben und Tod, gell?
Ja. Ich habe mir einmal so ein Bild runtergeladen von der aus dieser Sentinel-Mission und da kriegst du dann halt so ein 2-Gigabyte-Paket mit Fotos irgendwie in unterschiedlichen Frequenzen. Das ist halt alles nur Graustufen, ist halt nicht bunt. Mhm. Und hab mal irgendwie versucht, da ein bisschen irgendwie was zu erkennen. Ich habe ja nicht mal meinen Ort gefunden. Und ich wohne in Wiesbaden, das ist halt nicht so ein Nest. Ich habe
naja.
Ich war nicht in der Lage, ich war nicht mal in der Lage, den Rhein irgendwie zu finden auf dieser Karte. Da, wenn du keine
Orientierung hast. Ja, weil andere Daten da interessant sind, gell?
Ja, genau.
Da geht's halt nicht darum, wo der Fluss ist, sondern
ja, genau.
Graustufen. Dass du, genau, geht's halt eher darum, dass ihr in einer sehr warmen Gegend liegt, was er liegt.
Ja, genau. Ja, also da seid ihr dann, wie lange hat die Führung gedauert?
Zeit war auch so eine Sache. Ich habe jedes Zeitgefühl verloren.
Kenn ich.
Ich hatte wirklich, es war am Ende auch so eine Sache, wo ich so das Gefühl hatte, es hat ungefähr 2 bis 3 Minuten gedauert, dann habe ich später auf die Uhr geschaut, es war eine Dreiviertelstunde. Also,
das ist krass. Das ist so krass, ja. Es gibt so viel zu sehen.
Ja, ist echt krass.
Ja.
Ja, und dann wurden wir irgendwann in den Bus gesetzt. Und dann habe ich gedacht, was geht denn jetzt? Weil mir nicht so, ich hatte mich vorher nicht so kundig getan, was es alles gibt da in Darmstadt. Und sind wir eine Viertelstunde gefahren worden. Haben sie uns noch ein Quiz machen lassen. Und haben gesagt, also die zwei, die am meisten Fragen richtig beantworten von dem Quiz, die dürfen eben in dieses Main Control zum Start oder kurz vorm Start. Und da habe ich mir schon gedacht, na okay, das um mich rum. Weißt du, da war zum Beispiel einer, der hat ein Teil, was am Sentinel unten dran hängt, am Sentinel 3 unten dran hängt, hat er irgendwie mitgebaut. Ich habe es nicht so ganz verstanden. Ich habe nur einen Tweet von ihm gesehen, wo er in so einem Reihenraum mit diesem Teil, ja, mit diesem Teil und hat dann irgendwie so, oh, hier an dem Modell konnte man total gut dieses Teil sehen und erinnere mich noch an die Entwicklung so. Ach ja, okay, das sind irgendwie andere Freaks, also ja. Die haben irgendwie einen anderen Background als ich.
Ein gemeinsamer Bekannter von uns, der Schotti, der war auch bei der Spezifikation von den Linsen mit dabei. Der macht auch so Optikkram und der arbeitet gerade für Sentinel 5 und 6 an der Spezifikation
von
Linsen. Ja.
Ja, das ist eben das Geile, das ist so gemischt, gell? Da sind Informatiker, da sind Physiker, aber da sind auch ein Haufen Geowissenschaftler.
Ja.
Und dann eben auch, ja, auch solche Leute, gell? Es ist halt, das ist schön, so eine wilde Mischung.
Ja, ja. Also Quiz auf dem Weg.
Quiz auf dem Weg und es waren halt lauter so Fragen, wo ich so, okay, ich rat mal. Und also es war halt so irgendwie, wann ist Sentinel 3A, wurde der gestartet, in welchem Jahr und möglichst noch das Datum, extra Punkt Datum. So der wievielte von den Sentinel ist das jetzt im All, wenn die Mission gelingt?
Das muss man nochmal dazu sagen. Es war wahrscheinlich auch bei euch bis kurz vorm Start nicht klar, dass die Rakete startet und dann auch ist nicht klar, dass man die kriegt, also dass es funktioniert. Nö.
Ja, nee, so, es hieß auch, kann sein, dass uns praktisch zum Start gesagt wird, so, ja, nee, Wetter schlecht, verschieben das um ein paar Tage. Hätte passieren können.
Genau.
so wie ich das verstanden habe, hätten wir dann auch wiederkommen können.
Echt? Oh, cool.
Ich glaube schon, also vielleicht habe ich es falsch verstanden, aber ich meine, es wäre so gewesen. Vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, weiß ich nicht. Ja, und dann sind wir also mit dem Bus gefahren worden und plötzlich waren wir bei Oymetsat, was allein schon von der Architektur sehr eindrucksvoll war, wo man gemerkt hat, okay, hier sind wir wo. Also mir sagte Oymetsat aus dem Studium was, nicht wahnsinnig viel. Also das ist
was ist das für jetzt die nicht ganz
die kriegen fest. Also da geht's um ja, da geht's um Wettersatelliten, die kriegen die Daten von den Wettersatelliten und verarbeiten die weiter und veröffentlichen die auch. Also da oder die Daten sind glaube ich öffentlich. Ja, ein Haufen von diesen Daten sind öffentlich. Wundert man sich, wie viel Daten da öffentlich sind. Das ist echt krass.
Ja.
Und das ist eben schon so, ja, die Schaltstelle der Wettersatelliten. Das ist nicht die Kontrolle, die liegt bei ESOC, soweit ich weiß. Ja. Also,
umgangssprachlich gesprochen, das sind die das Wetter machen.
Genau. Und das ist halt, ja, merkt man dann schon auch dort, wenn man dann drin ist und auch da halt im Kontrollraum oder in diesem Beobachtungsraum oder wie man es nennen mag, wo man auch so drin merkt, ja, okay, ich bin jetzt hier, ja, also mehr rein geht nicht. Ich bin halt, ja, im Allerheiligsten. Mhm. Wirklich, ja, beeindruckend oder sprachraubend oder wie soll ich es nennen? Also ich war oft sprachlos. Also ich war oft so, da stand nur so da und so, ist das krass. So. Und da steht dann, weißt du, wir kommen da rein, dieses Gebäude ist wirklich so, ihr könnt euch das mal anschauen, ja, googelt mal Oymetsat, schaut euch mal das Gebäude an. Das ist halt so wie, keine Ahnung, mir fällt jetzt immer nur Pentagon ein. Es ist natürlich nicht fünfeckig, aber es ist halt so, ja, man sieht diesem Gebäude an, so, ja, das ist halt was. Ist nicht irgendein Gebäude, ja.
Also ist irgendwie relevant.
Bei der ESA, genau, bei der ESA sind einfach das normale kastenförmige Gebäude. Aber dieses Ding ist halt wirklich, da hat sich ein Architekt wirklich was bei gedacht. Das haben sie auch erzählt, als es dann erweitert wurde, war das ein ziemlich großes Problem, weil der Architekt sich dann quergestellt hat. Da konnte man nicht einfach einen Anbau dran machen und so, gell? Weil es zerstört dann halt die Optik. Und, super, ja? Wenn dann sowas plötzlich eine Rolle spielt. Und dann kommst du halt da rein, da ist er, wirst direkt im Foyer empfangen von einem großen Bildschirm, wo dann draufsteht, Oymetsat begrüßt die Sentinerds. Also die Sentinerds, das waren eben wir, das waren eben so, ja, die sich halt nerdmäßig mit Sentinel befassen.
Genau, und das trifft dann auch, genau. Die sich dafür interessieren.
Ja. Und, ja, und du wirst halt da gleich mit offenen Armen bei Oymetsat empfangen. Was halt irgendwie geil ist.
Boah, das ist wirklich fancy.
Ja, gell?
Ich habe das jetzt gerade auf Google Maps, das ist wirklich abgefahren. Das sieht aus wie so ein Raumstations-Control-Dingsbums, als ob es persönlich da hochfunkt.
Ja, das ist richtig, ja, und das ist natürlich auch so gemeint. Das ist so, du bist da drin und wirst ehrfürchtig, weil du merkst so, okay, hier ist wirklich, ja, du bist hier am Puls. Das ist schon geil. Also, ja. Du guckst dann auch wenn du dieses Gebäude siehst, das hat ja so im, wahrscheinlich so in 15 Meter Höhe hat es so Schlitze, gell? Und der Kontrollraum ist halt genau hinter diesen Schlitzen. Du schaust zu diesen Schlitzen wieder raus. Also es ist total geil.
Cool. Ja. Und da habt ihr auch einen Vortrag gekriegt oder wie war das?
Genau, da haben wir auch einen Vortrag. Mehrere Leute haben uns da was erzählt, war total spannend. Auch über ja, wie so Kalibrierung von so Sensoren und sowas. Da hat dann einer, das war total lustig, da ging es um Temperatur, also oder bei den Sentinel-Missionen geht es ja eigentlich um Temperaturmessung relativ viel und eben auch so sehr genaue Temperaturmessung an der Meeresoberfläche oder ja, in bestimmt, also in den oberen Meeresschichten. Genau, das ist von dem Dreier. Und da haben sie halt, um das zu kalibrieren, haben sie halt auch Temperaturmessungen an der Meeresoberfläche gemacht. Und das ist aber halt nicht so einfach. Also du kannst ja nicht einfach an einem Boot unten einen Sensor dran machen, weil das Boot hat ja Eigentemperatur und so und verwirbelt viel zu sehr. Funktioniert ja gar nicht. Deswegen haben sie halt einen auf dem Surfbrett. Hat man auch ein Bild gesehen, wo der Typ surft halt. Und unten an dem Surfbrett sind halt diese Temperatursensoren dran, gell? Cool. Und im ersten Moment denkt so, ey, die wollen mich hier verarschen. So, nee, das ist halt Wissenschaft, gell?
Cool, Surfen halt für surfen. Die Wissenschaft, das ist schon was.
Echt super. Und ja, da haben wir ja mehrere Vorträge uns angehört und dann wurden wir irgendwann wieder zurückgefahren.
Okay.
Und dann wurde uns gesagt, ja, wir haben es jetzt mal ausgewertet, das Quiz.
Ja, wir waren beim Quiz.
Ein paar waren beeindruckend gut, ein paar waren auch beeindruckend schlecht. keiner hat alles richtig. Wir haben entschieden, es jetzt doch auszulosen.
Okay, cool.
Ah, und ich dachte schon, du hast so gut geraten.
Ja, dachte ich jetzt auch. Nee.
Und das, sie haben dann auch die drei Besten genannt, oder die zwei Besten genannt, die es, und derjenige, der dann als erstes ausgelost wurde, war tatsächlich einer von denen, die es am besten hatten, wo ich auch sagen musste, das hätte ich auch nicht cool gefunden, wenn der dann nicht dabei gewesen wäre, aber war dabei.
Dieser Rocko-Typ oder was?
Nee, das war der, Shi hieß der, das war einer aus Singapur, der aber in Großbritannien arbeitet.
Okay.
Auch irgendwo im Raumfahrtbereich. Und dann wurde ein Italiener noch und ich eben gelost. Konnte es auch kaum glauben, so, ja, du, Christoph. Und ich so, ey, Moment mal, gab es noch irgendeinen Christoph? Nee, scheiße, die meinen mich. Wie krass. Und dann wurde uns auch gesagt, dass wir irgendwie, ja, und da werdet ihr abgeholt. Und ich so, ey, scheiße, was hat er jetzt gesagt? Mist. Okay. Ich werde beim Aussteigen aus dem Bus mal einen von den anderen fragen. Geh halt so zum Rocco hin, also zu dem Italiener. Sag so, ey, hier, hast du verstanden, wo wir nachher, was wir nachher, wann wir? Nee, er hat auch überhaupt nichts verstanden. Er war auch so geplättet.
Sau gut.
Er hat nur gehört, dass er dabei ist. Okay, wir wussten nichts. Aber es wurde uns dann nochmal gesagt, also wir wurden dann wieder in dieses Plenum geführt. Mhm. Und dann waren da noch ein bisschen Vorträge und so. Auch da wieder eigentlich immer während der Vorträge, total strange, du wirst im Endeffekt dazu angehalten, genau das zu tun, was normalerweise immer total unhöflich ist in einer Vorlesung oder in einem Vortrag, nämlich auf dem Handy rumzuspielen.
Also, das davon. Bei den ganzen, darüber, ja.
Genau, bei den ganzen Bildern und Videos, immer wenn man sieht mich oft nicht, weil ich irgendwie zusammengesunken hinter einem kauere und auf mein Handy gucke, man sieht mich immer auf dem Handy rumspielen.
Ja, die ganze Zeit, egal welches Foto.
Ja, genau. Und ja, haben wir aber eben gemacht, gell? Das sollten wir ja. Und macht dann ja auch Spaß. Also du folgst dann auch immer allen anderen noch und mit Push-Notification natürlich. Ja, und dann wurde uns irgendwann gesagt, so, jetzt die drei Nerds, die das Quiz gewonnen haben, jetzt bitte ihr da hinten mit der so und so, das ist unsere Presse Kontaktfrau, keine Ahnung, mitgehen, die dann auch eine Deutsche war, mit der ich aber auch nur Englisch sprach, klar. Ja, und die hat uns dann in den Main Control wieder gebracht, wo dann eine deutlich angespanntere Atmosphäre noch war als am Nachmittag.
Ihr wart dann im Main Control, ihr wart nicht in der Glasscheibe dahinter in diesem Besprechungsraum, genau, wo sie hingehen, also, wenn irgendwas schief läuft, sondern drin.
Wir wurden erstmal in diesen dahinter, wo auch so Sitzreihen sind, wo eben zum Beispiel auch die Verwandten von irgendwelchen Astronauten und sowas eben normalerweise sitzen, oder von irgendwelchen Angestellten, weiß der Teufel. Und da war man erstmal drin und das war schon so aufregend, so, okay, ich bin jetzt schon ganz nah dran.
Das war ja bei mir aufregend, da waren es noch 12 Stunden hin.
Genau, nee, das war bei uns eben 1,5 Stunden vor Start. Und da war halt, haben wir dann durch die Scheibe geschaut und haben da schon Bilder gemacht von uns und gibt's auch, glaube ich, ein Bild, wo wir zu dritt drauf sind. Und da hatte ich schon das Gefühl so, wow, das ist jetzt schon ganz krass. Und da guckst du dann eben in den Main Control rein und siehst halt, dass die da eben wirklich, die arbeiten da halt. Also die, das ist so, okay, die bereiten sich jetzt wirklich auf,
die reden mit
auf den Start gerade vor, gell? Ja, genau, die reden jetzt gerade mit den Leuten, mit Satelliten jetzt da gerade nicht, aber mit den Russen halt zum Beispiel, also von der Abschussrampe. Und weil das Ding wird ja in Russland gestartet. Und dann ist der Ober, Direktor, der, oh, ich weiß seinen Titel nicht, den, Chef of den, Operations. Genau, Chef of Operations, der Ferry, Paolo Ferry, hat er eben gerade Interviews geführt drin. Und ich hatte natürlich auch mein Aufnahmegerät dabei und dachte so, okay, ja, wäre krass, wenn ich jetzt da drin stehen würde im Interview. Und dann heißt es plötzlich, ja, okay, ihr dürft jetzt rein.
Und ich so, oh Gott, oh
krass, Gott. Rein. Okay, erstmal Aufnahmegerät Start gedrückt, hab alles aufgenommen drin. Und die Atmosphäre da drin ist halt zum Schneiden. Gell? Also es ist so ein bisschen, ich war noch nie in so einem Tower am Flughafen, aber so ein bisschen stelle ich mir das vor. Also es wird halt dauernd mit irgendwie so, es werden so so Checklisten durchgegangen. Ne? Du hörst dauernd irgendjemanden murmeln. Ganz strange. Also wie so Piloten eigentlich. Also klingt wie Piloten, also für mich als Laien klingt das so. Mhm. Dann haben wir erstmal da drin ein paar Fotos gemacht. Durften sie jetzt nicht total frei in dem Raum bewegen, sondern so im hinteren Bereich. Und dann hieß es ja, okay, ja, hier Interview mit Paolo Ferri.
Krass. Anderthalb Stunden okay. Vorm Start.
Ja, genau. Nee, das war dann nur noch eine Stunde vorm Start, weil insgesamt, wie gesagt, wir waren eine halbe Stunde da, gell? Und dann haben zum Glück die anderen beiden haben Fragen gestellt und ich stand nur so da und habe das Mikro gehalten und habe mir gedacht, scheiße. Was soll ich denn fragen? Ich habe keine Ahnung. Ich meine, also es ist alles zu banal, was ich frage. Ich war völlig sprachlos. Ich konnte nichts sagen. Ich konnte kaum meinen Namen sagen. Also, weißt du, er hat mir halt die Hand gegeben und wollte halt wissen, wie ich heiße. Ich so, soll ich jetzt sagen, ich bin Christoph oder Christoph Perner oder Perner? Oder? Es war so, ich war völlig sprachlos. Und er war total freundlich und locker und nett und ja, und dann haben wir eben dieses kleine Interview geführt, was eigentlich auch interessant war. Ich würde sagen, da hören wir doch mal rein, oder?
Genau, die erste Frage bezog sich auf die, ich weiß gar nicht, wer von beiden das gefragt hat.
Das war der Ski aus Singapur, soweit ich weiß.
Okay, der hat nämlich nach den Erwartungen gefragt, die Paolo Ferri für den Abend hat.
I hope that nothing happens, everything goes very quiet, yeah, because that's what we want. We train here for months, all the possible horrible things to happen. We don't want them to happen. So, yeah, expectation is everything's quiet, we get the signal at the right time, the spacecraft is quiet, solar rays deploying. This is what I want. And actually, recently we've had some smooth launches. Hopefully we continue the series.
Also er will quasi, dass es mega unauffällig bleibt.
Genau. Soll halt nicht Challenger werden, ist ja klar.
Ja, aber das ist so echt, ist auch interessant, wie leise er gesprochen hat, ne? So,
ja, der will keinen stören, gell?
Die anderen nicht stören und so, und das ist so.
Weil wir sind da halt irgendwie, weiß nicht, vier Schritte, drei Schritte neben denen, die gerade, ja, neben Pier Paolo Emanuele zum Beispiel, ja, den Flight Director, der da gerade eben die letzten Kontrolllisten durchgeht. Ja? Also, ja. Genau. Eigentlich genau der Platz, wo man kein Interview führen sollte.
Ja, genau. Und der macht ja dann irgendwie noch 15 Mal Go-No-Go Check.
Ja, genau. Wir können ja irgendwie vielleicht am Ende der Folge, können wir mal diese Atmo einspielen, die wir Dieter noch aufgenommen haben in dem Raum. Mhm. Ja auch ganz interessant, finde ich. Also, ist natürlich total nicht sagen langweilig, aber es ist halt Atmo. Genau, die nächste Frage ging Richtung, ob es irgendwelche Rituale gibt, die eben bei denen vorherrschen, bei so einem Start. Wie es ja auch bei Sportlern oder so gibt, dass die irgendwie dreimal sich bekreuzigen oder keine Ahnung, irgend sowas. Kam von unserem Italiener.
Well, a ritual maybe is a bit of an exaggeration, but what you just, when you came in, the spacecraft operations manager, who is sitting there, traditionally goes on the voice loop with all the ground stations involved. This time there are four. There is one in Antarctica and three in the Arctic area, Alaska, Sweden, and the Svalbard Islands. He goes on this and he explains to the ground stations, to the staff, what is going to happen in the first couple of hours. This is not necessary. They know very well, yeah? But it's very important. We think it attracts the concentration. It focuses the concentration, and the people get in real time 1 hour before launch. They get a good feeling and a good motivation push as well. Yeah? So, if you want, it's a ritual, because from an operational point of view, it's a tradition. 30 years ago, of course, there were so little communications. You really wanted to talk a lot to them. Now they don't need it. They have everything. Yeah? But we still keep this tradition.
Das ist ja auch süß.
Ja, gell?
Irgendwie. Das so, also, dass es sowas noch gibt, so Funkkontakt, Funkkontakt ist ja auch Quatsch, aber der unnötig ist, dass sie sich das noch erlauben, ist interessant.
Genau, die erzählen sich was sie eh alle wissen.
Ja, weil sie das vor 30 Jahren so gemacht haben, ja.
Genau, aber es ist
und weil es sie fokussiert. Also das ist halt so, wir erzählen uns jetzt nochmal, was es hier eigentlich geht.
Ja, wie bei Sportlern ja auch. Die vom Wettkampf, vom Fußballspiel, vor irgendwas, sich nochmal sagen, wie das jetzt heute zu laufen hat. Sie wissen es alle, sie haben es alle trainiert, sie haben es 100.000 Mal gemacht, wie so ein 100-Meter-Lauf abzulaufen hat. Also sie sagen sich es trotzdem nochmal, um den Fokus zu kriegen. Und hier auch. Und natürlich, diese Glückwunschzettel und sowas. Glückwünschzettel.
So ein Kram. Ja, genau. Die auch alle. An dieser Tür. Das ist da um die Ecke, genau.
Genau. Und die Missionenaufkleber an der Tür, an dieser Glastür, wenn man da rausgeht in den Kontrollraum.
Ja.
So, und oben diese Anzeigen. Oh, geil. Ja, das ist cool. Und dann, aber ihr wart da nicht den Start über auch da?
Nee, das waren wir nicht. Wir wurden dann so um kurz nach 7 abends.
Start war um 19 Uhr 58
fast 8
und irgendwas.
Genau, fast um 8. Wurden dann noch mal in den Nachbarraum geführt, wo einer saß, der getwittert hat hauptsächlich. Mhm. So, er ist heute ESA Operations Twitterer, okay.
Cool.
Und das war ja auch lustig, als ich reinkam oder bevor ich reinging, habe ich irgendwie so ein Star Trek GIF oder ich glaube zwei Tweets abgesetzt mit so Star Trek GIF, gleich gehe ich rein, also sofort die ESA, ja,
die ist
mit dem Hauptaccount, die ESA mir geantwortet und dann noch ein Han Solo GIF und so.
Das ist nett.
Sehr geil,
ja,
ja, total gut. Und so auf beide Tweets, glaube ich, auch reagiert, also war echt super.
Ja.
Und dann wurden wir wieder zurückgeführt zu unserer Gruppe, die ja in diesem Plenum saß. Und dort haben wir dann den Start mitverfolgt. Und dann war der Start.
Jetzt müssen wir erstmal kurz darüber nochmal reden, dass womit das Ding hochgeschossen wurde, ne?
Genau, ja.
Erzähl du warst dabei.
Das wird in Russland, also die sagen dann so, ja, ein paar Kilometer nördlich von Moskau, irgendjemand anderes von unseren Nerds, genau, der auch da bei dieser Entwicklung mit beteiligt war, hat dann gemeint, ja, ich glaube, der war da auch schon, da fährt man irgendwie von Moskau nochmal irgendwie sowas wie 7 Stunden mit dem Zug oder so, oder 6 Stunden mit dem Zug und dann noch mit dem Auto nochmal eine Stunde, es ist bekloppt weit. Aber gut,
also
irgendwo dabei
Moskau. Gradmäßig ist das schon nördlicher als Helsinki, also es ist schon ordentlich weit oben.
Genau. Also irgendwo nördlich von Moskau.
Ja, ich nehme 800 Kilometer nördlich von Moskau, ja, ist schon weit.
Genau, ist schon weit und ist halt wirklich so, ja, middle of nowhere, gell? Und und da steht halt so eine russische Rakete und da wird es dann draufgehoben. Auch sehr spannend oder sehr interessant, haben sie uns gezeigt, so im Zeitraffer, wie dieser Satellit dann in Reihenraum zusammengebaut wird und dann halt auf die Rakete gesetzt wird und die Rakete da auf Schienen rumgefahren wird und dann eben, dann geht's halt, dann wartet die halt, gell? Und war auch ziemlich kalt dort noch, also irgendwie Minusgrade, weswegen die Rakete auch eingepackt ist.
Diese Raketen, sind Teil eines Programms, das die Europäische Union mit Russland mal geschlossen hat, nach dem Ende des Kalten Krieges, um den Russen auch ein bisschen Zugang zu Devisen zu ermöglichen.
Also dem nach dem Ende des letzten Kalten Krieges.
Ja. Jetzt wollen wir jetzt nicht aufmachen, das Thema. und zwar sind das ehemalige Interkontinentalraketen, die eigentlich Atomraketen mal irgendwann transportieren sollten. Mhm. Und Interkontinentalraketen fliegen ja auch in niedrige Erdumlaufbahnen und tauchen dann aber wieder ein, sind also rein technisch vollkommen in der Lage, auch Weltraumtransporte zu erledigen. Und genau das machen sie jetzt damit. Und das war so eine dieser Raketen, die man da halt umgenutzt hat und jetzt damit seit einiger Zeit schon, seit 1995 gibt es das Programm und ich glaube seit 2000 schießen sie Satelliten damit hoch. Und ich, wenn ich das richtig gelesen habe, war das jetzt einer der letzten, der letzte oder einer der letzten Starts und dieses Programm endet jetzt. Ich weiß nicht, ob sie jetzt alle verbraucht haben oder
Hey, und wie schießen sie dann die nächsten hoch? Ja, also Sentinel geht ja weiter, hoffentlich.
Ja, mit der Vega zum Stefan, Beispiel.
Genau, bei dem du dabei warst, das war nicht aus Russland, ne? Die haben den auf Kourou geschossen, oder?
Genau, ja. Und das war eine Vega.
Wo haben sie es hochgeschossen?
Kourou, französisch,
ach, Kourou, da. Ja. Hm. Ah, ja.
Genau.
Norden von Südamerika. Mhm. Ja, die versuchen halt, also bei den Starts versuchen sie halt so nah wie möglich am Äquator zu sein, weil es dann die beste, beste, nee, was, die meisten Schwung haben, glaube ich. Wenn sie da unten.
Ja, das kann jetzt bei dir ja nicht Thema gewesen sein, weil da waren sie
da nicht. Norden. Aber da, es wird sicherlich einen anderen Grund gegeben haben. Also auch diese Uhrzeit, sie hätten sie auch um 2 Uhr mittags unsere Zeit losschießen können und nicht mitten in der Nacht in Russland, sondern nee, sie suchen sich so einen Zeitpunkt aus, dass der dann auch wirklich genau leicht auf seine direkte Umlaufbahn kommt, weil so viel Saft hat er ja dann auch nicht an Bord.
Mhm, genau. Ja, der wird drüber hinausgeschossen, ja, gell? Also die, also wenn ich es richtig verstanden habe, diese Rakete wird ja mit mehreren Stufen hochgeschossen und dann kriegt er am Ende so einen ballistischen Schwung, also er wird so im Bogen dann geschossen und sinkt dann wieder ein in die Umlaufbahn erst.
Das kann sein.
Cool. Aber das, ja, da muss es einen guten Grund für geben, weil das kostet ja eigentlich mehr Sprit, als man theoretisch schon, bräuchte. Ja. Also.
Vielleicht habe ich, das ist auch immer die Sache, also möglich, dass ich das falsch verstanden habe, weil es halt alles auf Englisch war, aber so habe ich es verstanden.
Ist wahrscheinlich leichter, ihn von oben wieder abzufangen und in die richtige Position zu bringen,
als ihn genau in die richtige Umlaufbahn zu schießen.
Genau in die richtige Stelle zu schießen. Ja. Wenn er dann keine Energie mehr hat und keine Ahnung, irgendwas
kommt. Stimmt, das wird der Grund sein.
Kann er nicht mal eine Kurve fliegen.
Eben, genau. Wenn du ihn auf die richtige Bahn schießt und merkst dann, scheiße, du bist noch irgendwie zu tief, dann kriegst du nicht mehr höher. Ja, das wird der Grund sein.
Haben wir uns mal so zusammengereimt, wir Spezialexperten in Sachen Weltraum, Kurskorrektion.
Wenn sich einer auskennt hier im Sneakpot, dann sind ja wir da. Ach nee, warte. haben die euch vorm Start auch gesagt, dass beim Start nicht geklatscht werden darf?
Also was heißt darf? Die haben uns gesagt, an welcher Stelle es sinnvoll ist zu klatschen und an welcher Stelle es ziemlicher Quatsch ist.
Ah, okay.
Und man klatscht halt tendenziell zu früh. Und der interessante Teil oder der da, wo es dann erst ans Eingemachte geht, ist ja, ob das Ding dann auch Signale sendet, gell? Also klar kann das beim Start explodieren, das ist schon, ja, natürlich kann das passieren, aber interessant ist es halt, ob es auch sendet.
Ja.
Ob das halt nach diesem ballistischen Flug dann oben auch irgendwo sich so einregelt, dass auch alles gut ist. Und das kommt halt erst nach, ich glaube, 1,5 Stunden waren das.
Ja, sowas. Bei uns haben
da
sie
war
gesagt,
dann Buffet dazwischen.
Wir klatschen beim Start nicht. Das ist wie eine Busfahrt, da klatscht auch keiner. Okay.
Genau, das haben sie auch gesagt, das haben allerdings welche geklatscht. Also
ja, klar.
Oder es haben gar nicht so wenig geklatscht eigentlich.
Es ist auch einfach viel zu aufregend, wenn du in diesem Raum sitzt.
Genau.
Erzähl,
genau.
Ihr saßt da alle mit euren 20 Mann und wahrscheinlich noch ein paar ESA-Mitarbeitern, die irgendwie frei hatten und noch Leuten.
Genau, ich habe getwittert bis 30 Sekunden vor Start ungefähr, vielleicht auch 15 Sekunden vor Start. Und ja, und dann sieht man das Ding auf dem Bildschirm hochgehen, alle völlig gebannt. man fragt sich so, okay, soll ich das jetzt irgendwie filmen, fotografieren oder soll ich einfach nur gucken? Ich glaube, es ist jetzt sinnvoll, es einfach zu gucken,
man kann's
das mitzuerleben.
Später einfach nochmal angucken,
genau.
Und abfilmen oder so.
Ja. Und ja, und dann ist erstmal so eine Erleichterung, ne? So, okay, das Ding ist nicht, hat nicht Challenger gemacht, sondern ist halt erstmal auf dem Weg. Klar, das ist schon dein Gedanke, gell? Du schaust diesem Ding zu und denkst dir, okay, kann es einfach explodieren, ne?
Genau, geht was schief, boom.
Genau, gut, die Russen haben ein bisschen mehr Erfahrung als die Amerikaner, muss man schon auch sagen.
Ja, es ist auch eine russische Atomrakete, die konnte sich das nicht erlauben.
Genau.
Die musste ins Ziel kommen, die sind gut, die Dinger.
Wäre ziemlich blöd, genau. Ja, und also wenn man sich anschaut, das ist jetzt gar nicht, das klang jetzt vielleicht irgendwie amerikafeindlich, so war es gar nicht gemeint, sondern es ist einfach, die Russen haben so bekloppt viel mehr Raketen ins All geschossen, als die Amerikaner, die können das halt schon, ne? Also mag sein, dass man da zum Teil.
Denen ist in den vergangenen Jahren bei ihren Mars-Missionen aber auch so einiges in die Luft geflogen. Also spotless ist deren Kragen auch nicht mehr.
Ja,
aber. Nee, das ist es nicht, aber die haben halt über die Masse einfach einen Haufen Erfahrung. Also
was die an Sojus stabil raufschießen die letzten Jahre, das ist ja, das ist krass.
Obwohl oder gerade, weil sie so veraltete Technik haben, ne? Also sie schießen halt echt alte Dinger da hoch, aber geht halt.
Es läuft halt.
Wie ich in irgendeinem Podcast gehört habe, wo war denn das? Ich weiß es nicht. Irgendeiner, der auch einen Podcast über Raketen, ist es Raumzeit? Ich weiß es nicht. Der gemeint hat, ja, Rocket Science ist halt keine Rocket Science, also ist halt nicht so kompliziert eigentlich, sondern du musst halt lässt sich recht gut berechnen, ne? Gibt halt so ein paar Unwägbarkeiten, die schwierig sind oder wo es halt nicht so gut ist. Also gerade jetzt, das mit der Kälte war halt nicht so super. Was ja, glaube ich, bei Challenger auch das Problem war, oder? Denen ist doch auch irgendwelche Dichtungsringe eingefroren oder sowas. War das nicht so? Oder verwechsel ich das jetzt?
Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht mehr.
Aber grundsätzlich ist es recht gut ausrechenbar, was man so bei so einem Start machen muss, gell?
Ja.
Muss es dann halt auch exakt durchführen, klar. Und die Rakete muss das exakt durchführen. Ja. Und dann ist das Ding auf dem Weg und dann entspannt sich diese Atmosphäre und so, ja, okay, jetzt essen wir erstmal was.
Schon wieder?
Hier.
Ach so, ja,
genau. Essen. Und dann laufen einfach Leute rum, die ganze Zeit irgendwelche Häppchen, und zwar echt gute Häppchen.
Wow.
So richtig gut, so mit toll angemachten Krabben und Lachshäppchen und weiß der Teufel was. Also echt super. Mm. Für jeden was dabei.
Du hast ja ein Foto geschickt, das sah auch sehr schick aus, was die da rumstehen haben.
Ja, und das waren nur die Reste, die keiner essen wollte. Da waren die guten Sachen schon nicht mehr dabei.
Das hätte ich alles gegessen.
Genau, und Cremant und also da wird nicht irgendein Henkel trocken hingestellt, sondern also wirklich die lassen sich da auch was kosten.
Okay.
Und dann so noch anderthalb Stunden.
Da hatte man wahrscheinlich auch Zeit, mit den anderen mal ein bisschen zu plaudern, oder?
Mhm. Genau, da kommt man so ein bisschen ins Gespräch. Und da sind halt alle möglichen dabei, gell? Auch irgendwelche so Operator und sowas. Also
cool.
Operator, also eher so das echte Leitungspersonal, was in dem Moment nicht im Main Control gebraucht wird, also so die ganz obere Ebene, also total cool.
Ja, ja, und auch die beim letzten Mal zum Beispiel bei der Mission dabei waren und jetzt nicht diese Startphase haben.
Ja.
Das ist halt echt cool. Da sind echt wichtige Leute dabei. In der Phase habe ich bei uns ewig lang mit dem Space Debris-Typen geplaudert.
Ja, genau. Das ist so, du hast so die Gelegenheit, da an die Leute ganz nah ranzukommen, ne? Musst du sie nur anquatschen.
Genau. Und die haben ja alle Bock, darüber zu reden.
Ja. Also da habe ich mir dann hinterher auch gedacht, so, okay, das wäre tatsächlich so ein Zeitpunkt gewesen, wo man eigentlich hätte Interview führen können. Aber du bist halt so, wenn du das erstmal dabei bist, du so gebannt von diesem allem, weil du ja gar nicht weißt, wie geht das jetzt weiter so.
Was
okay, passiert? Die haben jetzt irgendwas gesagt, das dauert anderthalb Stunden, aber was kommt denn jetzt hier? Keine Ahnung. Ja.
Ja.
Und
ich habe das auch alles live wieder zu Hause mitgeguckt übrigens.
Ah, sehr schön.
Muss ja.
Kann man ja alles mitgucken, genau. Und dann nehmen alle den Platz ein wieder und gucken alle wieder auf den Bildschirm und dann guckt man einfach nur auf diesen, ja, auf eine Flatline eben und guckt, ob da jetzt so ein Peak entsteht. Also eigentlich total trocken.
Das ist ganz schön langweilig. So,
das ist so genau das, wie man sich Physikerarbeit vorstellt.
Eine kleine Wellenlinie oder so und dann.
Und irgendwann macht sie halt einen Peak und zwar genau vorhergesagt. Das ist halt das Geile, bei, also bei dieser
ja.
Mission oder bei diesem, wie es halt hier gelungen ist, so, so wie es halt, wie er gesagt hat, wir hoffen, dass alles glatt geht. Ja? Und das geht halt so glatt, dass die fast auf die Sekunde sagen so, okay, jetzt müsste der Peak kommen. Und der Peak ist eben das Signal, also das ist dieses Acquisition of Signal, also die, dass die der Satellit eben sendet, gell? Ja. Und die sagen halt wirklich, okay, jetzt wird's spannend, so in den nächsten in der nächsten halben Minute wäre es gut, wenn das Signal kommen würde. Und dann wird's ruhig und nach 3 Sekunden kommt das Signal, ja. Es war Boom. Echt geil. Und da war halt echt Jubel, ja. Also es war wirklich geil.
Ja.
Und dann sagt ja, er, das ist so die Erleichterung, so, okay, jetzt, genau, now we have a mission.
We have a mission, so, ja. Da bin ich auch kurz jubelnd durch die gut. Wohnung gelaufen, meine Frau hat mich für verrückt erklärt. Naja, gut.
Genau.
Du und diese ja. Weltraummission, können wir nicht mal was Vernünftiges, nein, Weltraum.
Das ist, genau, ja, das ist, das ich hab übrigens grad ist noch das, mal was viel hilft.
Du hattest übrigens recht, es war ein eingefrorener O-Ring, der nie in der Kälte getestet wurde bei Challenger.
Ja, genau. Hm. Das ist was Banales, gell?
Ja, am Ende sind es kleine Sachen.
Den man auch morgens noch hätte austauschen können, aber ja, hat man halt nicht gemacht.
Ja, und dann habt ihr eine Mission gehabt und
dann haben wir einfach die Reste
vielen Dank und go home, oder? Ja, okay.
Genau. Ja, aber wirklich so. Rest des Buffets vernichtet, dann hat eine von den, genau, die uns zum, diese PR-Chefin, die uns da auch in den Main Control, die hatte Geburtstag an dem Tag.
Och.
Das wussten wir aber gar nicht. Sondern da wurde dann plötzlich Ständchen gesungen. Ich wusste auch, es war ja um 10 oder um 11. Nee, es war um 11. Ich wusste auch nicht, ob das jetzt praktisch reinfeiern und eine Stunde zu früh, weil da noch alle da sind. Ich glaube, das war's. Ihre Kinder waren auch mit dabei. Die kamen auch.
Cool.
Ja. Die ist drei so kleine, so wie ich, so nur halt drei.
Mhm.
Die haben auch mit uns den Start angeschaut. Und
boah, cool, wenn
ach, genau.
Raketenwissenschaftler sind, oder?
Apropos Kinder. Die einen, die aus Holland, dieser Typ, von dem ich schon erzählt habe, der irgendwie an der Entwicklung wohl mit beteiligt war, der war halt mit Frau und Kind da. Was seltsam ist, weil eigentlich ganz strikt nur ab 18. Also es gab, mir wurde von einer erzählt, die als Praktikantin bei Starts dabei war, da war sie noch nicht 18 und dann war sie halt nicht mehr Praktikantin bei der ESA und hat sich beworben für den Start und dann wurde sie abgelehnt, weil sie noch nicht 18 ist. Schon total krass, gell? Also die nehmen es echt ernst und da war aber ein Baby mit dabei und es war halt so 3 Monate alt. Space Baby wurde es ja, halt genannt.
Stimmt, da gab ganz viele Fotos von dem Baby.
Ja, ja. Total gut. Und es war halt immer dabei. Also ganz am Ende jetzt dann nicht mehr, weil es da halt im Hotel war und schlafen musste.
Mhm.
Aber so den ganzen Tag über war Space Baby immer mit dabei, was schon auch so eine Art Maskottchen von uns war, klar.
Ja.
Total süß.
Es waren auch viele mit Maskottchen und so da unterwegs, oder?
Mhm. Genau, der Hawaiianer, Weatherboy, der Meteorologe ist und dort eben auch so.
Ach, der war genau. Das. Mit dem hast du doch dieses lustige Foto gemacht im Kontrollraum. Du musst
genau,
jetzt mal was angucken.
Genau, der hat uns am Anfang auch in der Vorstellung gesagt, dass er es cool finden würde, wenn wir uns mit seinem Maskottchen ein Selfie machen würden.
Mhm.
Deswegen habe ich dann im Copernicus Kontrollraum, ja genau. Und der, wo war ich stehen geblieben? Was soll ich gerade erzählen?
Space Baby oder Main Kontrollraum mit dem Weatherboy.
Von Leuten, die mit Maskottchen da sind.
Ach, genau. Genau, der hatte sein Maskottchen dabei. Dann Italiener hatten irgendein Maskottchen dabei. Und dann die Space Baby hatten, glaube ich, auch noch ein Maskottchen dabei. Es waren irgendwie 3 Maskottchen oder sowas.
Mhm. Der Typ mit der Maus war nicht dabei, oder?
Nee,
ich glaube, der war in Berlin.
Kann sein. Genau, in Berlin war ja zur gleichen Zeit Weltraumausstellung oder Messe oder ich weiß nicht, wie sie es nennt.
ILA.
Nicht.
Internationale Luftfahrtausstellung.
Ja, und deswegen haben sie diesmal auch dort parallel ein Event gemacht. wo es eben auch darum ging, den Staat mitzuverfolgen und eben so ein bisschen Gedöns drum zu machen und PR im Endeffekt oder Öffentlichkeitsarbeit. Mhm. Aber die haben halt dann nicht dieses auf dem ESA-Gelände rumgeführt werden. Das ist halt, ja, das ist halt in Darmstadt. Ja. Aber war, glaube ich, auch gute Stimmung bei denen, was man so gesehen hat.
Ja, sah echt super aus.
Ja. Ja.
Ja. Und ihr habt auch T-Shirts und so gekriegt und Goodies und Rucksack und Scheiße.
Ja, ja, wir sind nicht voll eingekleidet, also nicht voll eingekleidet, aber wir haben, sind alle in diesen wunderbaren orangefarbenen T-Shirts rumgelaufen, wenn wir nicht gerade eine Star Trek-Uniform anhatten.
Ist geil, auf der Rückseite steht Sentinert. Das ist so cool.
Ja, total gut. Die T-Shirts sind auch schön, also
ein Pullover.
Und nee, war kein Pullover, war ein T-Shirt, ja, bei uns.
Bei uns war's. Ich habe am nächsten Tag auf die Arbeit, ich laufe ja sonst immer mit Schlips und Krawatte und allem drum und dran. Ich habe am nächsten Tag mein Sentinel-T-Shirt angehabt auf der Arbeit. Was ist denn los? Ja, gestern war Sentinel-Start, da muss ich ja jetzt das anziehen. Was? Was war? Was ja, für ein Start?
Genau. Würde bei uns wahrscheinlich auch niemand erkennen, obwohl es alles Geowissenschaftler sind. Peinlich, ja, ist das. Aber das ist ja genau das Problem. Ja, das ist ja das, warum wir dort waren, um genau diesen Umstand ein bisschen wenigstens zu verändern.
Genau. Zwei, ja, von meinen Kollegen haben von dem Start gehört, immerhin.
Genau, ja, bei mir genauso. Genau, ich habe dann auch bei uns auf Arbeit erzählt und auch so am Anfang so und dann am Ende hat man so gemerkt so, okay, irgendwie war es ihnen auch peinlich, dass sie nichts darüber wussten, weil sie gemerkt haben so, okay, das ist genau unser Fach und das ist genau, das ist wichtig in unserem Fach, auch wenn es jetzt für uns persönlich, für unsere Arbeit, wir die Daten nicht benutzen, aber das ist halt, ja, das ist ein ganz großer, wichtiger Impact in unserem Fach.
Ja.
Ja.
Spannender Tag. Also.
Ja. Ja, und Goodiebag, ja. Ja, aber so zwei Rucksäcke mit allem möglichen Zeug. Ich habe es erst zu Hause ausgepackt. Also, oh, cool, was ist das denn? Yeah. Und ja, das ist Zeug, den man eigentlich nicht braucht, ja. So, aber sehr schönes Zeug. So.
Ja.
Von irgendwelchen Notizbüchern in so total ESA-Style und ja.
Schön, sehr cool. Schöne Sachen. Es sind wirklich
sehr tolle, wertig alles.
Ja, ist wirklich gut.
Ja, ja, und dann hat sich das Ganze so gegen 11 Uhr aufgelöst, was sehr angenehm war, weil ich bin dann halt einfach nach Hause gefahren und war noch zu einer relativ vernünftigen Zeit im Bett und habe halt einfach so 12 Stunden ESA gemacht. Das war bei euch, glaube ich, nicht so entspannt, gell?
Ja, ich war um 6:30 oder so im Bett.
Boah,
ja, aber furchtbar, auch total euphorisch auf einem High. Also, das ist nicht so, dass ich jetzt so, oh Gott, ich bin so müde, es ist 6 Uhr morgens, ich habe die halbe Nacht durchgemacht. So, oh Gott, was habe ich denn die letzten 16 Stunden erlebt? Also, ja, Kontrollraum und dies und mit den Leuten geredet und mit jemandem geredet, der irgendwie beim Start von der 2A dabei war und in diesem Kontrollraum saß und den Satelliten entgegengenommen hat und alles. Also,
ja.
Krass.
Ja, mit Paolo Ferri geredet.
Ja, du hast ja sogar mit Paolo Ferri im Konferenz, in dem Kontrollraum gestanden. Im Kontrollraum. Also.
Ja, ja.
Ja, ich habe es ja vorhin schon erzählt. Oft, das kann ich jetzt hier nicht nochmal erzählen, aber.
Haben wir erzählt, wer Paolo Ferri eigentlich ist? Ich weiß es gar nicht.
Genau, da fällt mir nämlich ein, zu Paolo Ferri, dass der ja bei der Rosetta-Mission Mission
der war
Chief.
20 Jahre Chef von der
Leitung da, ja.
Ja. Genau. Und da sind jetzt vor ein paar Tagen erst die ersten Bewegtbilder von einer Kometenoberfläche nochmal sozusagen aus der Auswertung von der Rosetta-Mission rausgefallen. Den Link können wir in die Shownotes tun. Das ist so ein ganz kurzes GIF, nur so wie viele Frames mögen das sein? Vielleicht 10 oder so. Mhm. Und nur diese 10 Frames, man guckt das an und denkt sich, oh, krass, voll die Alien World so. und es ist es ist ein Komet, das ist, ja, das ist irgendwie total geil.
Ja. Also, bei uns, ich weiß nicht, ob das bei euch, bei dir, Christoph, auch so war, diese Rosetta-Mission, das ist schon, fixt alle an da. Also, das war schon eines deren Highlights.
Also, wann war Rosetta? Das ist noch nicht so lange her, gell?
Nee, 3 Jahre oder so.
Ja, genau. Weil ich habe im Studium, habe ich schon mal einen Vortrag gehört über eine Mission, die sind nicht drauf gelandet, die sind nur um so einen Asteroiden rumgeflogen oder so relativ nah. Mhm. Und schon das war ultra spannend. Da ging es nämlich, also gerade was mein Fach betrifft, wir lernen ja im Studium, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht zu weit aushole, Themas Sedimentation und Transport von Sediment. Ganz grob gesagt, Material wird irgendwo abgeschabt, also Gestein, ja, durch Wasser in der Regel oder auch Wind zum Teil, aber in der Regel Wasser oder Eis, was ja auch Wasser ist, wird dann transportiert und irgendwie wo wieder abgelagert, wo eben die Transportenergie nachlässt, also weil das Wasser eben nicht mehr schnell genug fließt zum Beispiel, ganz grob. Und die haben halt im Vorbeiflug Transport- und Sedimentationsprozesse auf einem Asteroiden festgestellt, krass, der eben keine Atmosphäre hat, wo es eben kein Wasser und kein Wind gibt. Wo man sich halt fragt, so, wie kann das denn überhaupt gehen? Wie geht denn das überhaupt? Und das ist halt zum Teil so durch, der hat ja, erstmal hat er total wenig Anziehungskraft, ja, also so, weil die Dinge halt total klein sind. Und sie werden halt manchmal erschüttert durch irgendwas. Also wenn irgendwas mit ihnen kollidiert, dann rütteln die halt so ein bisschen, ja, und dann kann halt irgendwas in Bewegung kommen. Und halt auch irgendwie durch Strahlung, ne? Also durch, also total abgefahren, so Sachen, an die man nicht denkt, wenn man sich mit Geowissenschaften befasst, weil für uns eben ganz simpel ist, ja, okay, Wasser schabt irgendwas ab, transportiert irgendwas, lässt irgendwo was wieder fallen. Und Sedimentation ist halt, kann theoretisch eben auch ohne dieses Medium stattfinden, geht dann eben irgendwie anders. Und schon da war das so total wow, ja, also so kann man sich kaum vorstellen, so eröffnet neue Welten in unserer Wissenschaft. Und Rosetta hat es natürlich noch auf die Spitze getrieben, indem das Ding halt ja, da drauf geklatscht ist, gell?
Ja.
Voll krass. Also es ist einfach, das sind krasse Missionen. Das geht halt leider, also Rosetta hat ja zum Glück ein bisschen Publikum bekommen, weil es halt so krass war, aber vieles davon geht halt leider völlig vorbei an der Allgemeinheit. Die Leute denken so, okay, ja, irgend so ein Nerdquatsch. Ja, ja, ist es aber halt nicht.
Genau.
Das ist halt wirklich doch, was Basiswissenschaft. Sind. Ja, genau.
Total krass.
Die liefern so bekloppt viel Daten. Das ist so. Und so relevante Daten.
Ja, total.
Also gerade auch Thema Klimawandel und so ist ja, ja, Meerestemperatur. Was gibt es Relevanteres? Kaum etwas.
Genau. Und das ist ja genau quasi, ich sage jetzt mal, deine Mission. Also die drei.
Ja.
Die macht ja nur Temperatur, Temperatur und Wasser und so weiter.
Ja, und alles, was halt was man daraus machen kann, ja? Da musst du dann einfach nur kreativ genug sein, um daraus irgendwie was für dein Themengebiet zu machen. Also, da kann man auch bodenkundlich was draus machen, klar, gell? Also, es ist halt, das ist einfach so viel, so groß. Und das habe ich dann eben auch erst, während ich mich darauf vorbereitet habe, also ich habe mich nicht viel vorbereitet, aber so ein bisschen dann eben schon, so hier, was ist denn Sentinel überhaupt und was ist denn Sentinel 3? Und habe dann auch so gemerkt, so, ja, wow, voll geil, das ist halt echt genau mein Fach. Also das ist halt, ja, da geht's halt um das, was weshalb ich studiert habe, ne?
Ja, das ist echt spannend.
Supergeil. Ja. Was macht Sentinel 2? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht.
Wasser, ganz viel Wasser, und zwar
du warst da zwei, gell? Sentinel 2.
Genau, 2B.
Ja.
Da haben sie auch Sentinel 2 Go und so Scherze gemacht.
Aha, sehr gut. Witze.
Ich habe heute noch mal das T-Shirt an, weil es einfach, ich finde, das passt zur Aufnahme. die machen Wassermenge im Boden und so Kram, messen die.
Geil.
Also die können den Bauern sagen, wie, an welchen Stellen sie ihre Felder düngen müssen, wässern müssen.
Mhm.
Und so ein Kram. Also das ist auch
super cool.
Krasse Sachen.
Solltest du mal die Werte für deinen Garten anfordern.
Kannst du dir runterladen. 2 GB pro Bild. Da ist halt Brüssel bis Aschaffenburg drauf. Dann such mal.
Da habe ich mich heute gerade erst mit einer unterhalten, die bei uns zu Gast war zum ersten Mal und gesagt hat, hier, was ist denn das da für ein Tank oder so im Garten? Und ich sagte, ja, das ist Wassertanks. Wir haben hier 2 große Wassertanks. Also unter den Rasenflächen sind komplett Wassertanks. Aha, okay. Ja, okay, ja gut, hast ja auch viele Pflanzen hier zum Gießen, habe ich gemeint. Ja, aber ich gehe halt nach der Devise, was irgendwie eingeht, weil es zu wenig Wasser bekommen hat, das geht halt ein. Also es ist tatsächlich so, ich weiß bisher noch nicht so recht, was ich mir vielleicht im Sommer dann, wenn es richtig heiß wird, den Rasen wässern oder keine Ahnung, aber also da bin ich wirklich ziemlich
Kannst Planschbecken
schmerzfrei.
von deinen Kindern mit voll machen.
Nee, das will man, glaube ich, eher mit richtigem Leitungswasser machen,
Das
oder?
wollte ich gerade sagen, das will
Also
man. Ach,
da ist eine Reinigungsanlage dran, da gibt es so irgendwie sowas Mechanisches, was dann irgendwie so eine Zentrifuge praktisch so ungefähr und nur sauberes Wasser, damit es dann auch nicht fault in den Tanks. Nee, eher nicht. Aber ich weiß auch noch nicht so recht, was ich gießen werde, weil ich bin nicht so, ich denke mir wirklich so, wenn die Rosen halt der Meinung sind, dass sie besser eingehen, dann sollen sie halt eingehen.
ich habe meine Rosen heute gegossen. Sehr gut.
Ja, bist du anders, ich nicht.
Was war dein Highlight, Christoph, von dem Tag?
Mein Highlight, boah, das ist echt schwer, weil es echt, das war halt sehr eng getaktet alles.
Es waren nur Highlights, gell?
Und ich stelle mir
Also,
Christoph die ganze Zeit so vor, als hätte er so, weißt du, so die Haare so nach hinten, so wie Doc Brown, so da, die ganze Zeit so geföhnt von dieser
ja.
Informationswelle, die so auf ihn einströmt, so, das kommt gar nicht
Also
zu sehen hin.
ein Highlight war für mich tatsächlich diese unglaublich gute Organisation. Also das klingt jetzt total anbiedernd, aber dieses während der Führung, dass uns gesagt wird, ihr habt jetzt noch 2 Minuten und dann hat man eben auch wirklich nur 2 Minuten. Ja, also dieses, okay, die wissen hier wirklich, selbst in so einer Führung, wissen die so ganz genau, was sie tun und halten die ihren Zeitplan ein. Das fand ich schon ziemlich geil. Du kannst dich wirklich drauf verlassen, wenn es da heißt, um die Zeit ist genau das, dann ist halt da genau das. Was die Teile, die wir uns angeschaut haben, angeht, wie gesagt, Space Debris fand ich super. Eumetsat fand ich total beeindruckend. Ja, Main Control war natürlich auch überwältigend.
Das ist halt.
Und eben auch dieses nah dran sein an den Leuten. So, du kannst halt jeden irgendeine dumme Frage stellen. Also,
Man kann jeden anquatschen, gell?
genau, der Paolo Ferri hat nicht Ferri, Ferri hat in seiner, als er zu uns gesprochen hat, also eben kurz vorm Start hat er nochmal eben, ich glaube, es war kurz vorm Start, ich weiß nicht, irgendwann hat er uns
Das wäre
eben
schon da.
vor dem Plenum eben so erzählt, bla 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 und hier und was Sache ist und jetzt hätten wir noch Zeit zu fragen, oder soll er erzählen, warum es so lange dauert? Nee, genau, er hat irgendwie so angesetzt, sich selbst zu befragen. Das passiert ja manchmal, gell, dass man so sich selbst interviewt und hat gesagt, ja, wa warum dauert es eigentlich so lange, so einen Satelliten da hochzuschießen oder so einen Satelliten zu entwickeln? Und dann hat er gemeint, ach nee, Sie sollen ja oder ihr sollt ja Fragen stellen. Ja, so, okay, dann ja, erste Frage bitte. Wenn sich keine Fragen findet, dann muss ich eben diese langweilige Frage beantworten. Und natürlich die erste, ja, die dran gekommen ist, hat sofort gefragt, warum dauert es eigentlich so lange, so einen Satelliten da hochzuschießen?
Geil.
Das war so lustig. Ja. Ja, und solche Insider gibt es halt dauernd. Ich war da immer so, ich musste mich immer zurückhalten, nicht solche Insider zu twittern, die dann zwar alle, die da dabei waren, lustig finden, aber die draußen niemand versteht. Ich glaube, den habe ich sogar getan.
Den hast du getwittert und ich habe ihn nie verstanden und habe gedacht,
Ja, klar.
was denn? Weil du
Versteht
hast
halt
irgendwie
keiner.
getwittert, alles, was dich interessieren würde, wäre, warum dauert das so lange? Und ich dachte mir so, das meint er jetzt hoffentlich nicht ernst.
Das
Der hat
war
so
nur ein
gelesen und war ein
Insider.
bisschen peinlich berührt, so.
Genau, es war halt ein Paolo Ferri-Zitat. Ja, und so gab es eben noch mehrere, aber die habe ich dann zum Glück nicht getwittert.
Aber der ist auch, die ganzen Leute bei der ESA sind einfach so unfassbar nett. Die
Ja,
sind
so nett und locker, ist super.
total entspannt und jeder redet mit einem und sie lieben ihren Job. Und
Eine
ja.
Frage ist dumm. Die wissen immer eine sinnvolle Antwort auf jede dumme Frage. Dir fällt dann erst bei, als sie, wenn sie beantworten, fällt dir erst auf, dass die Frage gar nicht so dumm war.
Ja. Ja, die machen das seit ein paar Jahren. Du bist ja ganz neu dabei und weißt noch gar
Ja,
nichts.
genau. Ach, das war echt gut.
Ja.
Ja, schön war's.
Es klingt ein bisschen so, als wären wir fertig.
Ja, ist glaube ich so.
Hast du uns einmal durch deinen Tag bei der ESA durchgeritten?
In anderthalb
Genau,
Stunden hier.
ich
Heißt
hoffe,
hier.
es war nicht der letzte.
Dein letzter Tag bei der Isani hoffentlich nicht. Vielleicht kommen wir noch zu.
Vielleicht sind wir mal zu dritt dabei. Das wäre super.
Ich würde auch sofort wieder hingehen.
Also ich würde auch. Man erlebt dann halt wahrscheinlich das Gleiche nochmal oder vieles sehr Ähnliches nochmal.
Aber da kann man wahrscheinlich mehr draus machen als beim ersten Mal.
Ja, glaube ich auch. Kannst halt was anderes draus machen.
Weil nicht so überfahren ist.
Genau. Das Einzige, was mir noch einfällt, was man hätte besser machen können, war, es wurde dann so ein Gruppenbild gemacht. Und das Problem, es ist halt ein total banales Problem bei Gruppenbildern, wenn es mehrere Fotografen gibt. Das darf halt nicht passieren, weil dann guckt halt jeder eine andere Kamera. Und genau das war der Fall. Dann muss halt gesagt werden, so, okay, jetzt diese Kamera, dann diese, dann diese. Aber es geht halt nicht, dass ein Fotograf da ist und drumherum stehen noch drei oder vier Leute mit Handys, die ihm auch fotografieren. Weil das ist genau das Problem bei den Gruppenbildern. Also gerade sogar bei dem, ich glaube, bei dem Hauptgruppenbild, was hauptsächlich also von Sentinels irgendwie, ne?
Was wahrscheinlich
da guckt halt unser
Titelbild werden wird.
Ich hoffe nicht. Nee, wir nehmen irgendeines der anderen. Ich glaube.
Möchtest du nicht unten in der Mitte liegen?
Doch, das
darf ich nicht. Das Bild so lustig, wie du da unten liegst.
Ja, genau. Ich finde das Bild, wo ich da unten liege und wir gucken alle nicht in die Kamera, finde ich besser, weil nicht einige in die Kamera gucken und einige nicht, sondern es gibt eins, und das ist das Hauptding, wo ich so völlig zur Seite gucke, keine Ahnung, irgendwie völlig abgelenkt, und die anderen gucken jeder in eine andere Kamera. Also es ist wirklich total bescheuert.
Das ist aber auch nur lustig, wenn man weiß, dass da noch andere Kameras waren. Wenn man das nicht weiß, denkt man so, was ist denn mit den Leuten los?
Genau. Total wirre. Oh Mann.
Ja. Aber wenn das ist mehrere Kameras beim Gruppenfoto, das größte Problem an dem ganzen Tag war, dann kann man sich vorstellen, wie geil es war, oder?
Ja, genau.
Ja, definitiv. Ich bin ein bisschen neidisch, dass ich nicht auserwählt wurde, aber du hast halt mehr Follower und du hast diesen Ferengi als Dings.
Du musst deinen Twitter-Account mal anpassen.
Ich bin und bleibe Larry Laffer. Kennt kein Mensch mehr. Merkt man, dass ich alt bin, aber das ist halt so. Und ich suche gerade nach einer schönen Abmoderation für diese Sendung, aber es steht mir eigentlich gar nicht zu, weil du hast ja hier durch die Sendung geführt, Herr Giesbert, also musst du uns auch heute rausschmeißen.
Ich werde jetzt mal erstmal diesen Tweet löschen, den versteht nämlich wirklich keiner.
Nein, lass ihn drin, der gehört dazu. Die Sentinels freuen sich darüber.
Ich glaube, ich habe vor allem nicht mal den richtigen zitiert, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ah, es verschwimmt alles. Dieser ganze Tag verschwimmt so. Naja, das egal. Ist krass,
gell? Ja.
Ja.
Gut, aber jetzt haben wir ihn einmal eingesprochen. Und damit bleibt er jedenfalls für eine gewisse Ewigkeit in diesem Internet verfügbar. Nächste Woche geht's wieder über Filme und bis dahin freuen wir uns über Kommentare von anderen Sentinels und von allen Interessierten. Und ja, nächste Woche wieder Filme und eine ganz normale Sendung. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.
Ciao.